D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und darin machen wir mal endlich was mit Substanz. Denn davon, also von der Substanz, gab es reichlich in den vergangenen Tagen, war ja ein langes Wochenende. Also vielleicht vernünftig Party gemacht mit den Cocktails oder die ganze Nacht durchgetanzt mit der entsprechenden Unterstützung oder ein wenig entspannt mit dem Tütchen. Das geht, man muss aber wissen, wie. Richtig high. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ich bin Sven Preger und bei uns in der Redaktion gibt es zumindest Kaffee und ein bisschen Kölsch im Kühlschrank.
D-Radio Wissen.
Redaktionskonferenz, die wir heute am Montagabend richtig high genannt haben. Könnt ihr euch mal fragen, was ihr in den vergangenen 3 Tagen zu euch genommen habt an Substanzen. Gern auch bewusstseinserweiternd. Zu Gast ist heute Abend der Journalist und Buchautor Jörg Böckem. Jörg, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Jörg, hallo. Wie waren deine vergangenen 3 Tage?
Die waren sehr anstrengend, aber was weniger mit Substanzen zu tun hat, als eher mit Familie. Ich war mit meinem 9 Monate alten Sohn bei meinen Eltern zu Besuch und da war natürlich dauerhaftes Sozialprogramm und wenig Schlaf. Und
die einzige Substanz, die man dazu sich nehmen muss, sind wahrscheinlich die häufigen Mahlzeiten.
Das war natürlich das Hauptproblem und ab und zu mal ein Bier dazu, aber das war es dann auch.
Das hört sich so an, als ob die vergangenen 3 Tage, was die Substanzen angeht, eher ein bisschen ruhiger waren. Dabei hast du ein bisschen Erfahrung ja in deinem Leben gemacht.
Das ist richtig.
Ich habe vor mehr als 14 Jahren meine letzte Therapie begonnen und abgeschlossen, seit der Zeit kein Heroin mehr genommen.
Jörg Böckem, Journalist, Autor und Ex-Drogenabhängiger.
Im Zusammenhang mit Sucht wird das Wort Geheilt eigentlich gerne vermieden, weil das eine rezidivierende Krankheit ist, also eine, die immer wieder auftauchen kann. Aber da ich mit der Krankheitssucht in den letzten 14 Jahren keine Probleme mehr hatte, fühle ich mich sehr gesund.
Als Journalist durfte er die ganz wunderbaren Geschichten schreiben. Im Kulturspiegel, für die Zeit. Denzel Washington hat ihm einmal erzählt, dass er gerne besser kochen können würde. Und Antonio Banderas, dass er manchmal gerne eine Frau wäre. Doch das Journalistsein, das ist damals nur sein Nebenjob. Hauptberuflich ist Böckem in dieser Zeit Heroin-Junkie.
Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich hochgradig heroinabhängig war und gleichzeitig für den Spiegel gearbeitet habe. Zum Beispiel war ich an so einem Brad Pitt-Interview bei den Filmfestspielen in Cannes und habe da in einem wunderbaren Hotel direkt am Strand gelebt, das gleiche Hotel, in dem auch Brad Pitt gewohnt hat, und hatte nur eine minimale Menge an Codeintabletten dabei, um meinen Entzug so halbwegs im Griff zu halten. Also ich habe wirklich die meiste Zeit mit zugezogenen Vorhängen in meinem Hotelzimmer gelegen und an die Wand gestarrt und nur darauf gewartet, dass die Zeit rumgeht und ich nach Hause komme und endlich wieder zu meinem Dealer kann.
Jahrelang geht das so und kaum einer merkt was. Wollten die das nicht sehen? Oder konnten sie es nicht?
Also der eine hat gedacht, ich hätte vielleicht ein Essproblem. Der andere hat gedacht, ich wäre irgendwie spielsüchtig. Aber es kommt tatsächlich niemand auf die Idee, dass sich jemand im Nachbarbüro einen Schuss setzt. Das passt einfach nicht in den Kontext.
Es gibt so viele Drogen und viele Menschen, die diese Drogen konsumieren. Und es gibt sehr wenig Ahnung. Jörg Böckems Buch, High Sein, das setzt genau da an.
Unser allererster Ansatz war, aufzuklären.
Böckem ist Profi im Geschichtenerzählen. Er ist auch Profi in Sachen Drogenkonsum und er ist Profi in der Frage, wie du aus der Sucht wieder herauskommst. Alles 3 gute Voraussetzungen, ein gutes Buch zu schreiben.
Eine wirklich vorurteilsfreie Aufklärung gab es damals nicht. Und ich glaube, dass ich und auch viele Menschen, die ich kenne, sehr davon profitiert hätten, wenn es so etwas gegeben hätte.
Die Redaktionskonferenz übers Highsein mit Sven Preger und unserem Gast Jörg Böckem. Alle beide heute Abend garantiert clean.
Bei mir ist es, glaube ich, 3 Kaffee heute, die, wenn man das unter Konsum, Substanzkonsum fassen will, die ungefähr da sind. Wie ist es bei dir?
Bei mir waren es, glaube ich, nur 2, aber das war es dann bei mir auch. Und in unserem Buch machen wir das tatsächlich so. Wir fassen tatsächlich Kaffee zu den psychoaktiven Substanzen, weil es auch eine Substanz ist, die halt körperliche und Funktion verändert und auch das Befinden verändert. Also Kaffee gehört tatsächlich auch zu den Drogen, in Anführungszeichen.
Jetzt sind wir zu 2, dann nehmen wir noch den 3. mit dazu. Das Buch hast du nämlich nicht alleine geschrieben.
Zum Glück nicht.
Du bist stark unterstützt worden von Henrik Junge-Aberle, der ist uns aus Berlin zugeschaltet. Henrik, wie war dein Substanzkonsum bei dir heute?
Ja, guten Abend. Ja, mehr als 2 Tassen Kaffee, da kann ich auch nicht damit dienen heute. auch am Wochenende nicht sehr viel mehr, obwohl ich sauniert habe. Und das ist ja bekannt, dass es bei extremem Saunieren auch zu Rauschzuständen kommt.
Und kam es zum Rauschzustand?
Nein.
Ihr habt zusammen das Buch geschrieben. Es heißt High Sein, ein Aufklärungsbuch. Wie hat die Zusammenarbeit zwischen euch beiden geklappt? Fangen wir mal mit Jörg an.
Die hat sehr gut funktioniert.
Ach komm, lass uns doch von Anfang an ehrlich sein.
Ja, ja, Moment. Ich wollte gerade, also du hast mich ja vor dem Aber, hast du...
Entschuldigung, da bin ich jetzt still.
So, das größte Problem, das wir hatten, war die Technik tatsächlich. Also wir sind beide so, da wir an unterschiedlichen Ecken von Deutschland wohnen und natürlich auch nicht nebeneinander gesessen haben, als wir geschrieben haben, haben wir natürlich... haben auf der Dropbox geschrieben und uns sind ständig irgendwelche
macht keine Werbung
Sachen hier, auseinander. Ja, es ist überhaupt keine Werbung, im Gegenteil. Uns sind ständig Textpassagen irgendwie zerschossen worden, weil wir mit unterschiedlichen Systemen gearbeitet haben. Also das war wirklich das größte Problem, das wir hatten.
Auf Deutsch, Jörg hat mich zum Wahnsinn getrieben.
Ich nicht. Die Dropbox war deine Idee, um das nochmal ganz klar zu sagen.
Weil der Jörg nicht geliefert hat, Henrik, oder warum hat es dich zum Wahnsinn getrieben?
Nein, wir hatten so ein paar technische Probleme in der Übertragung der Dateien. Er arbeitet mit einem Spiegelrechner und oh Gott, da kann man manche Dinge nicht drauf installieren. Seit wir wissen, dass die Dropbox ja sehr NSA-abhörtauglich ist, ist das ja vielleicht sogar vernünftig, aber es war trotzdem nicht sehr praktisch.
Bei unseren hochgeheimen Inhalten. Also das
so. Ja, das ist ja schon nicht ganz unkritisch. Ja. Habt ihr viel über euch gelernt, Henrik? Was ist so die größte Stärke oder Schwäche, die der Jörg so mitbringt?
Der Jörg ist unheimlich ehrlich und authentisch. Also ich habe ihn ja vor über 10 Jahren mal zu einer Konferenz an die Uni nach Heidelberg eingeladen und wir kennen uns schon länger. Also es war jetzt nicht das Erste, was wir zusammen gemacht haben. Er ist wenig strategisch. Er sagt, was er denkt. Das war jetzt ein Lob, Jörg.
Ja, so, ja, ja, war verpacktes, vergiftetes, heißt das, glaube ich. Ne?
Nein, überhaupt nicht.
Wie ist das umgekehrt? Jörg, wie ist das bei Henrik? Stärken, Schwächen für die Zusammenarbeit?
Also eine ganz große Stärke ist so ein unglaublicher Fundus an Wissen und an Verständnis fürs Thema und auch sehr, sehr, sehr gute, würde ich jetzt mal sagen, so Teamfähigkeiten. Was mich manchmal wahnsinnig gemacht hat, war, dass er manchmal einfach nicht zu erreichen war, wenn ich ihn brauchte.
Also, weil er so busy ist?
Zum Beispiel.
Wie ist das umgekehrt gelaufen, Henrik? War der Jörg für dich immer erreichbar?
Nö, natürlich nicht. Aber wir haben es geschafft. Wir haben, glaube ich, den Termin nicht mehr als ein paar Monate überzogen.
Im März gesetzt. Glaube ich, jetzt im März ist es erschienen. Ja. Ne?
Also im Endeffekt hat es immer trotz allem Stress am Ende des Tages dann noch Spaß gemacht und funktioniert. Das war das Gute.
Ja. Um euch beide einmal so ein bisschen zu verorten. Jörg, du bist hauptberuflich Journalist.
Richtig, ja.
Du lebst in Hamburg.
Ja.
Und Henrik, bei dir ist es, du bist, was ist so das Erste? Also ich habe Gesundheitspädagoge gefunden,
Drogen- und Präventionsforscher, aber tatsächlich auch Pädagoge. Also ich bin auch Leiter eines Präventionsprogrammes, das wir für Schulen und in der Jugendarbeit anbieten, das aber auch interessanterweise für Eltern geschaffen ist. Also immer, es geht immer um junge Menschen und ihre Erwachsenenbegleiter. Das heißt Rebound und das habe ich die letzten Jahre gemacht.
Und du bist verortet in Berlin?
Ja, neuerdings in Berlin. Ich habe 18 Jahre am Uniklinikum in Heidelberg geforscht.
Und das heißt, Heidelberg und Hamburg waren so eure Achsen, als es um das Buch ging?
Ja, genau.
Ja. Und heute Abend seid ihr zu Gast, habt das Buch mitgebracht, ein Aufklärungsbuch. High Sein heißt es, der Journalist und Buchautor Jörg Böckem und der Drogen- und Präventionsforscher und auch Buchautor Henrik Jung-Aberlo, heute Abend zu Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Es gibt manchmal auch einfach gute Gründe, Substanzen zu nehmen.
Die Rauschzustände und Bewusstseinsveränderungen, die ich erlebte, waren fantastisch. Die Bilder in meinem Kopf, die verschickten Gefühle, die veränderte Wahrnehmung, das verschobene Zeitempfinden, das Gefühl zu träumen, obwohl ich wach war, die Euphorie, die Leichtigkeit, der Spaß, den wir miteinander hatten. Die Rauscherfahrung hat uns als Gruppe eng zusammengeschweißt. Wir haben sehr viel miteinander geredet, auch über Persönliches. Vor allem das MDMA war eine unglaubliche Erfahrung. Alle in meinem Freundeskreis waren eher verklemmte, verschlossene Typen, die in schwierigen familiären Verhältnissen aufwuchsen. Das MDMA hat alle Wände niedergerissen. Plötzlich konnten wir über all unsere Probleme reden, uns austauschen. Wir fühlten uns eng verbunden. Außerdem fiel es uns leichter zu tanzen und aus uns rauszugehen. Drogen waren für mich auch immer ein Mittel, mich selbst zu modifizieren. Wegen der Mobbing-Erfahrungen in meiner Kindheit hatte ich ein Selbstwertproblem. Die Drogen halfen mir, Defizite wettzumachen. Mit ihnen war ich die verbesserte Version von mir. Der, der ich gerne gewesen wäre.
Sascha, 25 Jahre alt, das ist ein Zitat aus dem Buch High Sein, ein Aufklärungsbuch. Und die beiden Autoren, die sind heute Abend zu Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz, Jörg Böckheim und Henrik Jung-Aberle. Erinnert ihr euch noch, um mal an das Beispiel anzuknüpfen, an euer erstes Mal, was so Substanzen angeht?
War weit weniger faszinierend als das, was wir gerade von Sascha hören.
Wie war das bei dir?
Du willst die Details wissen.
Ja, natürlich, Henrik.
Ja, natürlich. Ich war 13 Jahre und ein Freund von mir hat seinen Geburtstag gefeiert. Glücklicherweise, das werden jetzt viele kennen, waren die Eltern natürlich verreist und es gab eine Gartenhütte, in der dann mehrere Kästen Bier verkonsumiert wurden. Also es war ein weniger faszinierendes als, natürlich habe ich dann auch mein erstes Erlebnis von mich übergeben und über meine Grenzen gehen sofort gehabt. Ja. Und so habe ich allerdings auch gelernt, mit Alkohol zumindest meine Grenzen zu finden. Es war ein Erlebnis, in dem die Gruppe eine große Rolle gespielt hat, in der meine vielleicht ja auch Beeinflussbarkeit von der Gruppe eine Rolle gespielt hat. Ich habe viel daraus gelernt.
Jörg, wie ist es bei dir? Erinnerst du dich noch daran?
Bei mir war interessanterweise das erste Mal nicht wie bei vielen mit Alkohol. Also Alkohol hat mich nie interessiert. So, mein Vater hat abends immer seine 1 bis 2 Flaschen Bier getrunken und von daher war Alkohol für mich immer so eine Spießerdroge. Also da wollte ich gar nicht, so hat mich gar nicht gereizt. Bei mir war tatsächlich so das erste High, an das ich mich wirklich bewusst erinnere, war Haschisch. Das erste Mal gekifft und daran habe ich sogar eine sehr positive Erinnerung. Also das war auch mit sehr, sehr guten Freunden und wir waren ich war mal mit Älteren zusammen und einer hatte schon eine eigene Wohnung und wir waren dann halt so in seinem Wohnzimmer und wirklich so richtig das Kiffen zelebriert, wie man das so macht. Und das wurde gehackt und gerollt und später dann Wasserpfeife. Und,
wie alt warst du ja?
Ich war 14. Mhm. Und das habe ich wirklich sehr genossen, obwohl ich dann später mit dem Haschisch eigentlich auch schlechte Erfahrungen gemacht habe, war das erste Mal immer gut. Interessanterweise war es bei mir ganz oft so, dass die ersten Male toll waren und die schlechten Erfahrungen dann später kamen.
Ist das so ein, ihr habt ja viele Fallbeispiele auch für euer Buch zusammengesucht, ist das typisch, dass sozusagen das erste Mal, hat ja auch was mit Aufregung zu tun und genau wie ihr gerade schildert, vielleicht auch mit der Peer Group, die dann dabei ist, dass es häufig ein gutes erstes Mal ist?
Es gibt beide Muster. Also bei, bei MDMA wird das oft berichtet und viele Menschen suchen
das. Das ist das, was wir als Ecstasy lange gekannt haben. Ne?
Ja, viele Menschen suchen dieses erste Mal jahrelang wieder und finden es nicht, ja? Weil es so überwältigend, so rein, völlig anders war. Es gibt aber auch andere Muster. Bei Heroin, da könnte Jörg jetzt gleich was dazu sagen, ist es ja so, dass viele einige Male probieren, bevor sie überhaupt eine Rauschwirkung haben, die sie als angenehm empfinden. Und dann erst beginnt das Aufsuchen dieser angenehmen Wirkung.
Ist das
Hast
so,
du das so erlebt?
Ja, genau, das
wollte ich gerade sagen. Geworden. Bei ist mir war so? Ganz oft das erste Mal, dann das zweite oder dritte Mal. Genau aus diesem Grund. Und so die ersten Male, also ich hatte wirklich so das Gefühl gehabt, ich muss mein Gehirn erst darauf trainieren, das tatsächlich aufzunehmen und damit und darauf zu reagieren. Also wirklich so die ersten Male bei Heroin zum Beispiel waren wahnsinnig unspektakulär.
Also du spürst gar nichts oder was?
Ja, so diffus. So ein diffus. Also das ist ja auch schon mittlerweile 30 Jahre her. Also das ist wirklich so, dass ich es nicht erinnere. Also woran ich mich erinnere. Also
dein Gedächtnis hat gelitten, Jörg.
Das kann nicht sein. Schön. Das ist unmöglich. Nee, also woran ich mich wirklich erinnere, sind halt die Male, wo es dann tatsächlich irgendeine Wirkung hinterlassen hat. Und was dann für mich auch erinnerenswert war. Also ich erinnere mich an meinen ersten Druck. Also erste Mal Heroin intravenös. So, daran erinnere ich mich sehr, sehr deutlich. Und das war aber natürlich nicht mein erster Heroinkonsum. Ich habe vorher ein paar Mal geraucht. Und ja, also das stimmt tatsächlich. Also ich glaube, beim Cannabis war es ehrlich gesagt sogar ähnlich. Beim allerersten Mal kiffen war auch so eher so was Diffuses und dann so das erste Mal, so wo ich es richtig auch so zelebriert habe und auch wirklich was gemerkt habe, das war, glaube ich, sogar das zweite oder dritte Mal. Also das ist, glaube ich, gar nicht so selten.
Wenn du diese ersten Male, die vielleicht beim zweiten oder dritten Mal dann wirklich einsetzen, miteinander vergleichst, gibt es eine von den Drogen, bei denen du sagst, das ist die, die am ehesten in Erinnerung geblieben ist?
Ja, bei mir natürlich ganz klar das Heroin.
Warum?
Also ich bin ja nicht zufällig davon abhängig geworden und war ganz, ganz lange Junkie. Naja, ich glaube, so jeder findet so seine Substanz, ehrlich gesagt. Und das war so bei mir, obwohl es stimmt nicht, ich erinnere mich auch noch genauso durch an mein erstes Mal LSD. Aber beim Heroin war das wirklich eher so dieses Gefühl, ja, das ist es. So, das ist das, wonach ich gesucht habe. So, weil das für mich einfach so viele Funktionen gleichzeitig erfüllt hat. Und,
wie fühlt sich das an?
Naja, ich habe es in meinem ersten Buch habe ich ein bisschen so verglichen so mit dem Gefühl in der Fruchtblase, wie ich mir das so vorstelle. Also man ist so komplett in Watte gepackt, nichts tut weh und alles ist okay. Also Heroin ist das perfekte Schmerzmittel. Das macht alles weg. Das Versagensängste, Beziehungsstress, Verlustängste, Einsamkeit, was auch immer. So alles weg. So, das ist so eine bedürfnislose Mattigkeit. So, und das ist einfach in der Lebensphase, in der ich wirklich so in meinem Leben sehr konfliktreich war. Also ich war, ich habe angefangen zu drücken, als ich 18 war. Und zu der Zeit war ich wirklich im Grabenkampf mit meinen Eltern, mit der Schule. Ich habe mich, das war auch meine Punkphase. Also es war so ganz viel Reibung und Aufruhr und Stress da. Und das Heroin hatte einmal die Funktion, dass ich es natürlich instrumentalisieren konnte in meinem Kampf gegen die Gesellschaft, weil es gab nichts, was weiter weg war von dem Leben, das ich nicht wollte, als Heroin zu drücken. So, das war wirklich auch so als Signal, als Symbol und als Entscheidung einfach total plakativ. Dazu kam, dass es mich halt auch so geschützt hat. Es hat ganz, ganz viel weggenommen, so was mich sonst belastet und umgetrieben hat.
Also beides, einmal als Signal, aber auch als Wirkung, die du in dem Moment dann gespürt hast.
Ja, ja.
Jetzt hören wir bei Jörg schon raus, ne? Bei dir war viel los, da kommen wir sicherlich auch nochmal, die Drogen, denen du, also alles war mal da. Henrik, ist das, kannst du aus eigenen Anschaulichkeiten da mitreden oder ist das sozusagen der Anteil, der von Jörg stärker dann in dem Buch drin ist und bei dir, du hast zwar ein bisschen Alkoholerfahrung gemacht, aber das ist es dann auch.
Also ich kann da sehr wohl mitreden. Ich habe in meinen Forschungsprojekten nicht nur Zahlen und Interviews gesammelt, sondern mir war es sehr wichtig auch zu erfahren, was die Menschen da erleben. Ein Teil der Menschen, die wir da interviewt haben. Ich habe ja 10 Jahre lang Menschen begleitet in ihrem Umgang mit psychoaktiven Substanzen. Ich habe keine Opiaterfahrung, aber ich habe Erfahrung mit Halluzinogenen zum Beispiel. Und das Beispiel von Sascha, was ihr da gelesen habt, das ist ja ein typisches Beispiel von jemand, der auch Halluzinogenerfahrung und MDMA-Erfahrung hat. Ich finde ganz spannend, was Herr Jörg berichtet, dass er eigentlich vom Motiv her sehr stark das Wegmachen, das Betäuben, das Beruhigen von unangenehmen Anteilen in sich selbst gelebt hat damals. Das ist nur ein Motiv.
Das wollte ich gerade fragen, ist das aus deiner Forschungsarbeit, ist das ein Motiv, was dir immer wieder begegnet oder gibt es noch viele andere, die auch dazukommen?
Es gibt eine Fülle von Motiven. Wir leben ja in spannenden Zeiten. Die Gehirnforschung sagt uns immer mehr, wie wir ticken, wie unser Geist aufgebaut wird materiell. Auch die Suchtforschung spielt damit. Aber gerade die Suchtforschung führt zu einer unglaublichen Einengung, was das gesellschaftliche Wissen über Motive zum Konsum und über die Highs betrifft, die man erleben kann. Da gilt ja oft, konsumiert wird, weil die Leute süchtig sind. Oder ja, weil
stimmt,
sie.
Das hört man häufig.
Kleine Anekdote: Als ich zum ersten Mal in meinem 10-Jahres-Längsschnittsprojekt in der Schulklasse marschiert bin und die gefragt habe, die waren damals 14, warum konsumieren denn die Leute? Dann schreibt mir ein Mädchen von hinten entgegen, weil sie süchtig sind. Das ist natürlich etwas, was man auch korrigieren muss. Ich meine, viele Menschen konsumieren, um Spaß und Freude zu haben. Aber Substanzkonsum dient ganz oft dazu, den eigenen Körper zu spüren, die eigenen Grenzen, psychische und körperliche Grenzen zu spüren, die eigenen Grenzen zu überwinden. Neugier spielte in dem Beispiel von Sascha eine große Rolle. Was gibt es denn noch? Wie ist mein Geist aufgebaut? Wie ist die Welt zusammengesetzt?
Was ist mit Peer-Druck? Peer-Druck, also weil die Gruppe es macht, muss ich mitmachen? Oder ist das eigentlich untergeordnet?
Wir haben ja in dem Buch drei Kapitel geschrieben, die sich mit dem ersten, zweiten und letzten Mal Konsum beschäftigen. Und das erste Mal ist insofern sehr wichtig, als man es am besten so gestaltet, dass Peer-Druck keine Rolle spielt oder eine untergeordnete. Die ideale Welt sähe ein erstes Mal, in der Menschen genauso wie eine gut vorbereitete sexuelle Erfahrung sich vorher informieren und mit Freunden umgeben, die aufeinander achten und wissen, was sie tun. Die Welt ist nicht ideal, aber wir können uns dahin arbeiten und die Drogenpolitik und die Pädagogik kann eine Menge tun, um dieses erste Mal besser zu gestalten.
Und das Interessante ist ja auch, dass das auch noch ein Aspekt, der in unserem Buch auch eine wichtige Rolle spielt. Wenn die Peer Group als Gruppe, die Druck ausübt, kann natürlich auch einen negativen Einfluss haben. Aber auf der anderen Seite, das, was Henrik eben schon gesagt hat, ist ein Freundeskreis, der stützend ist und der eine Erfahrung mit dir teilt und gut vorbereitet und dich auch auffängt, wenn irgendwas schief geht, kann auch sehr hilfreich sein. Also es gibt bei allem immer diese zwei Seiten. Das ist immer die Frage, wie gehe ich und wie gehen die Menschen um mich herum damit um?
Heißt das aus eurer Perspektive, ist eigentlich, also häufig hört man ja, es ist das Problem, dass sie überhaupt Drogen nehmen. Wäre es aus eurer Perspektive eher der Satz wahr zu sagen, es wäre gut, wenn sie es ausprobieren in so einem Umfeld, wie ihr es gerade geschildert habt? Also es ist nicht das Problem, dass sie Drogen nehmen, sondern wenn es ein Problem gibt, dann ist es das, dass es sozusagen unter den falschen Umständen passiert?
Also ich glaube auch, das Problem ist in der Regel nicht, dass jemand Drogen nimmt, sondern das Problem entsteht daraus, wie er Drogen nimmt. Und das ist ja auch so.
Wobei es definitiv Menschen gibt, die bestimmte Substanzen und vielleicht gar keine Substanzen versuchen sollten. Das gibt es auch. Das gehört zur Wirklichkeit dazu. Jemand, der eine Familie hat, in der Sucht eine große Rolle spielt, eine Familie hat, in der Psychose eine große Rolle spielt, naja, der hat ein oftmals, wenn wir über Cannabis sprechen, ein 2- bis 4-fach erhöhtes Risiko, so etwas selbst zu erleben.
Da reden wir klassisch von einer genetischen Disposition.
Ja. Wobei es jetzt in den letzten Jahren immer mehr interessante Untersuchungen gibt, die zurückkommen zu etwas, was man in den 70ern in der sozialwissenschaftlichen Drogenforschung hatte, nämlich das Umfeld spielt eine enorme Rolle dabei, ob sich so ein Krankheitsmuster wie Sucht herausbildet.
Mhm. Ihr habt das Buch geschrieben, High Sein. Ein Aufklärungsbuch habt ihr drunter geschrieben und seid heute Abend zu Gast. Jörg Böckheim und Henrik Jung-Aberle in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Schön, dass ihr da seid. Richtig high. Ein bisschen hört sich das nach Witz an, wenn man so erzählt. Rauchen der Journalist und der Drogenforscher ein Tütchen. Dann entsteht ein Buch und das heißt High Sein. Ich vermute, so war es nicht.
Nicht ganz, nee, ehrlich gesagt.
Henrik Jung-Aberle und Jörg Böckheim sind zwar heute Abend zu Gast. Ihr habt das Buch High Sein geschrieben. Jörg, wie war es denn wirklich?
Eigentlich sehr nüchtern, um ehrlich zu sein.
Ach Quatsch.
Ja, wirklich. Es war tatsächlich so, also ich bin vom Verlag angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, so eine Art Buch zu machen. Das war so die Idee des Verlages. Die sind auf mich zugekommen, haben mich gefragt, kann ich mir vorstellen, so ein Drogenaufklärungsbuch für junge Leser zu machen?
Weil du schon mal du hast eine Drogenkarriere und du hast das schon mal als Autobiografie geschrieben.
Ich habe insgesamt schon vorher 4 Bücher, die sich mit dem Thema Rausch und Sucht beschäftigt haben, geschrieben. Zuletzt Autobiografie von Bernd Trinert, der irgendwie Alkoholiker war, meine eigene Suchtgeschichte. Und und von daher haben die mich gefragt. So. Und ich habe erstmal überlegt, will ich das wirklich machen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann es mir vorstellen, aber nur mit Henrik zusammen.
Okay, und das war dir von vornherein klar.
Das war für mich, also ich habe dem Verlag gesagt, ich mache es nur, wenn er mitmacht. Okay. Und wenn wir noch 2 junge Co-Autoren dazu nehmen können. So. Weil ich auf jeden Fall verweilen wollte, der Ex-Junkie irgendwie erzählt wird über Drogen, klar, dass der da irgendwie eine andere Sicht hat und der will nur seine eigenen Fehler rechtfertigen. Und genau, richtig. Und der kann uns viel
erzählen. Du wirst ja auch oft von den Medien so in diese Ecke so ein bisschen gedrängt.
Ja,
diese Junkie-Geschichte immer wieder zu erzählen. Und ich habe dich ja kürzlich mal gefragt, ja, bist du denn eigentlich noch einverstanden damit, dass die Leute dich als Junkie oder Ex-Junkie bezeichnen?
Genau. Ja, das ist für mich überhaupt kein Problem. Also das sind ja 2 verschiedene Dinge. Also ich habe überhaupt kein Problem damit. Das ist ein Teil meines Lebens, ein ganz, ganz wichtiger, bestimmender Teil meines Lebens. Also nicht nur, dass ich Junkie war, also nicht nur der süchtige Teil, auch ich habe ja auch viele Jahre vorher positive Rauscherfahrungen gemacht und da war ich nicht süchtig. Und was für mich wirklich eine prägende Erfahrung meines Lebens war, waren meine Therapien. Da habe ich extrem viel über mich gelernt. Also von daher ist es ein Teil von mir, das gehört zu mir, damit habe ich überhaupt kein Problem. So, aber das ist jetzt nicht die Expertise, um so ein Buch zu schreiben, dass ich da irgendwie gerne schreiben wollte. Und da ich halt wusste, dass Henrik, dass du diese Studie 10 Jahre lang begleitet hast und wir uns ja auch wir haben schon häufiger mal zusammengearbeitet. Auch ich habe als Journalist häufiger mal mit ihm Interviews zu bestimmten Themen gemacht, wenn es gerade passte. Und ich wusste, dass er eine Herangehensweise, eine Haltung hat, die ich wirklich klasse finde und die auch, glaube ich, wirklich sehr gut passt so zu dem, was ich machen wollte und was ich mir vorgestellt habe. Und ich wusste, dass er da auch auf irgendwie tonnenweise Studienergebnissen sitzt und dass wir zusammen arbeiten können. Also eigentlich so, ja. Und dann habe ich Henrik halt gefragt und...
Dann hat Henrik was gesagt?
Ich habe mich immer für die gesunde Seite von Rauschzuständen interessiert. Und das war für mich wie Licht und Schatten zusammenbringen, es durchwürfeln und was Gutes daraus machen. Also ich war gerade am Ende von einer 4-jährigen Forschungsphase, habe ein Präventionsprojekt mit so europäischen Forschungsmitteln zusammengebaut mit vielen Kollegen und dachte, okay, was jetzt fehlt, ist etwas, das die Dinge zusammenfasst, das auch für Eltern und durchaus auch für konsumierende Jugendliche nochmal die Dinge auf den Punkt bringt.
Ja, kam das gerade recht sozusagen.
Kam gerade recht.
Ja. Wer hat was gemacht? Konntet ihr das von vornherein, also jetzt hört man ja schon raus so ein bisschen die Aufteilung, dass der Jörg ein bisschen mehr für das Hands-on zuständig war und der Henrik ein bisschen mehr für das Einordnen in den Kontext, oder ist das jetzt zu verkürzt dargestellt?
Naja, eigentlich hat sich ziemlich schnell rauskristallisiert, wie wir arbeiten. Also wir haben erstmal zu uns zusammengesetzt und auch mit dem Verlag und so ein Konzept erarbeitet, so eine Idee. Und was von vornherein dann relativ schnell klar war, so dass ich mich um die Erfahrungsberichte kümmere, so das ist mein journalistisches Handwerk, das ist so das, was ich gerne mache und gut kann. Henrik hat das ganze Fachwissen und er hat dann die Sachkapitel geschrieben und mein Job war es dann im Endeffekt, das Ganze zu überarbeiten. Also das.
Ah, du hast sozusagen die Endkorrektur auf den journalistischen.
Genau, wir haben aber auch bei den in den Sachkapiteln haben wir auch oft dann auch so diskutiert und irgendwie ich habe dann manche Dinge ergänzt oder so, aber im Großen waren das Henriks Kapitel, die ich dann halt nur sprachlich mehr oder weniger bearbeitet
habe. Wir haben so 2 Bücher geschrieben, die wir aber von Anfang an zusammengestrickt und gewoben haben. Und das sind interessanterweise entspricht das auch den Arten, wie Menschen lernen. Also nämlich wir haben Geschichten von den Interviewees, die aus ihrem Leben erzählen. Und viele Leute, die das Buch lesen, sagen mir, wow, spannend, das mal zu lesen, Licht und Schatten und wie sich das so entwickelt hat. Und dann haben wir ja diese anderen Kapitel, die alles in den Kontext stellen.
Also ein bisschen dieses Motto erfahren und einordnen. Also durch die Beispiele erfahrbar machen und dann den Kontext und die Einordnung ein bisschen dazu.
Jetzt, wo du sagst, Sven, fällt mir das auf.
Wahnsinn, habt ihr gut gemacht. Wir haben nochmal ein Beispiel. Martin ist 21, der taucht bei euch auch auf und der erzählt das hier.
Jeden Abend habe ich mir bei meinem letzten Joint vorgenommen, danach höre ich auf. Kurze Zeit später stand ich dann wieder bei meinem Dealer vor der Tür. Silvester letzten Jahres habe ich es dann geschafft, mit dem Kiffen aufzuhören. Ich bin aus dem grünen Nebel aufgetaucht. Ich habe mit meinem Bruder gewettet, dass ich es schaffe, 6 Wochen nicht zu kiffen. Ansonsten würde ich mir meinen Bart abrasieren. Und ich mag meinen Bart. Von der Wette habe ich dann auch meinen Freunden erzählt. Wenn ich also ohne Bart aufgetaucht wäre, hätte jeder sofort gewusst, was los ist. Die Wette und die soziale Kontrolle haben mir tatsächlich geholfen, aufzuhören. Außerdem will ich meinen Führerschein zurück und dafür muss ich 6 Monate Abstinenz nachweisen. Das erste Mal seit 3 oder 4 Jahren, dass ich so lange nichts geraucht habe.
Auch eine Motivation, den Führerschein irgendwie
zurückzukriegen. Ja, aber tatsächlich eine gute. Also,
weil es was mit ihm in dem Moment zu tun hat?
Es geht um Ziele, genau. Ja. Ja.
Habt ihr, woher hast du die Beispiele oder wie habt ihr die Beispiele zusammengefunden, gefriemelt?
Also die kamen aus unterschiedlichen Quellen. Zum Teil haben wir auch Teilnehmer von Henriks Studie angesprochen. Mhm. Die waren ja auch immer in dem Alter, in dem auch unsere Gesprächspartner waren. Und ansonsten im Privaten und was auch eine große Rolle gespielt hat, ich bin ja mit meinen ersten Büchern ganz, ganz häufig zu Lesungen in Schulen und an Universitäten eingeladen. Und dann habe ich dann halt ab dem Moment, wo klar, wir wollen dieses Buch machen, habe ich immer gesagt, okay, wir arbeiten an dem Buch und wir würden uns freuen, wenn irgendwer anonym über seine Substanzerfahrung erzählen würde. Und auf dem Weg sind auch 4, 5 Leute, die mir dann eine Mail geschickt haben und gesagt haben, ich würde gerne oder ich kenne da jemanden. Und darüber hinaus haben wir beide auch sehr gute Kontakte in die Prävention und Suchthilfe. Und ich habe dann auch so zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, einen Jugendknast zu besuchen und da mit den Insassen zu reden, eine Therapie für junge Konsumenten zu besuchen und mit den Leuten zu reden. Und mir hat eine Freundin aus einer Beratungsstelle einen Kontakt besorgt zu jemandem, der bereit ist. Also wir haben so aus allen möglichen Richtungen und auch unsere beiden Co-Autoren, Jule und Emanuel, die haben dann auch in ihrem Umkreis im Studium, Freundeskreis, sich umgehört und so kam es dann alles zusammen.
Wie viele habt ihr? Wie viele Beispiele sind drin insgesamt? 320 Seiten hat, glaube ich, das ganze Buch. Wie viele Beispiele?
Hast du das, Henrik? Also wir haben einige, kommen mehrfach zu Wort. Ja. Ich glaube, es waren insgesamt so 10 Leute oder
ja,
so.
Ja, weil es ja immer wieder so durch...
Also die sagen ganz von unterschiedlichen Themen, sagen die dann immer wieder was unterschiedlichen Stellen des Buches, wo das gerade thematisiert wird, aber ich schätze mal so 10, 11.
Ich glaube, es sind 12 Leute, ja.
Oder 12 kann auch sein, ja, genau.
Für mich emotional eigentlich ganz bewegend war, dass ich ja über 10 Jahre 320 Schüler, damals Schüler, begleitet habe. Und einer von denen ist dann nach der Studie, die gar nichts mit Intervention und nichts mit Pädagogik zu tun hatte, auch hier bereit gewesen zu erzählen.
Okay. Und das ist ein schönes Gefühl irgendwie.
Irgendwie schon, ja.
Ja. Henrik, du hast es gerade auch angedeutet, oder einer von euch beiden, für wen ist das Buch?
Also ganz spannend, für alle, die besorgt sind, was die Freunde denn tun. Ja. Für Eltern, die mal wissen wollen, was könnte denn jetzt eigentlich passieren, wenn meine Kids die Tür zumachen oder die einfach besorgt sind. Ja? Für jemanden, der sich informieren will. Natürlich auch für Konsumierende, die es besser machen wollen oder etwas erfahren wollen, was sie möglicherweise noch nicht wissen. Ich meine, wir geben jede Menge Tipps und gehen Seitenwege, die man nicht aus dem Freundeskreis, aus Gesprächen aus dem Freundeskreis so abgreifen kann. Das ist das Spannende an dem Buch, dass es so vielfältig ist. Es ist ein Dschungel an Informationen mit einem roten Faden. Und der rote Faden heißt, sei achtsam, informier dich, achte darauf, wer deine Freunde sind. Und interessanterweise auch, wir glauben ja nicht so sehr an den rationalen Menschen, dass es dieses komplette Kalkül gibt, jetzt Samstagabend um 11:30 Uhr will ich diesen Rausch erleben und genauso wird es dann ablaufen.
Bis 11:34 Uhr.
Genau, richtig.
Bis 11:34 Uhr.
Idealerweise. Ja.
Nee, wir glauben aber schon daran, dass Menschen vernünftige Erfahrungen machen wollen, sich nicht ruinieren wollen, sich nicht zerstören wollen und sehr wohl sich vor sich und ihre Freunde vorbereiten können, um eine gute Erfahrung zu machen. Und dass diese gute Erfahrung auch dadurch entsteht, dass vor- und nachgearbeitet wird.
Jörg, hast du in dem Buch noch was gelernt zusätzlich? Also weil Henrik ja einfach auch nochmal Wissen zur Verfügung stellen kann, was du vielleicht noch nicht so präsent hast. Gab es da was?
Ich habe eine ganze Menge dabei gelernt, ehrlich gesagt. Also einmal natürlich auf der reinen Sachebene. Also meine wilde Zeit ist schon ein bisschen her und diese ganzen neuen Substanzen, Research Chemicals, das gab es damals alles noch gar nicht. Also das war für mich diese merkwürdigen Zahlen- und Buchstabenkombinationen, die man alle im Internet bestellen kann, das war für mich auch wahnsinnig spannend. Das war für mich auch eine neue Welt. Was ich aber viel interessanter fand, also was für mich wirklich sehr spannend war, so in den Interviews mit unseren Protagonisten, Beispielfällen, so zu hören und zu erleben, wie viel reflektierter, klüger und auch zielführender viele von diesen jungen Menschen mit den Substanzen, die sie nehmen, umgehen, als ich das früher getan habe. Und ich glaube tatsächlich zu dem, was Henrik gerade gesagt hat, ich glaube, viele von den Leuten, die ich damals kannte in meinem Umfeld, die jetzt sich mehrere blaue Augen geholt haben in den ganzen Jahren Substanzkonsum, hätten von dem Buch sehr profitieren können. Ich auch. Und ich habe eben schon gesagt, ich bin häufig auch in Schulen und an Universitäten zur Lesung. Und ganz viele von den Fragen, die da gestellt wurden, sind für mich auch in das Buch mit eingeflossen, weil ich merke, es gibt da einen totalen Informationshunger. Die Leute wollen was wissen. Junge Menschen wollen informiert werden. Die wollen wissen, was da los ist und was da passieren kann. Und für all die ist das Buch da. Und auch so ganz, was ich sehr schön finde, ich hätte auch einige der Safer-Use-Tipps, die wir geben, hätte ich gut gebrauchen können damals. Also das war mir nicht klar.
Da werden wir gleich noch drüber reden. Henrik, gibt es für dich irgendwas, was du, jetzt hast du lange Studien auch gemacht und kennst viele Fallbeispiele auch. Gab es trotzdem noch mal was, wo du sagtest, oh, da ist auch noch mal ein Punkt, den ich so nicht auf dem Schirm hatte?
Ja, es ist so wunderbar, von Einzelfällen zu erfahren und die noch mal zu sehen, wenn Menschen kohärent ihre Lebensgeschichte erzählen und zu merken, dass es wirklich stimmt. Sucht ist nur ein Teil des ganzen Geschehens, das Menschen mit psychoaktiven Substanzen machen. So nennen wir ja Drogen eigentlich, psychoaktive Substanzen auch im Buch. Und man kann sich auch heilen von Abwägen, Irrwegen. Das ist schön, wenn man diese lange Perspektive, Lebensperspektive so hat. Also ich habe aus den Interviews auch noch mal viel gelernt.
Ist für euch das Ziel, also ihr habt es im Untertitel draufgeschrieben, ein Aufklärungsbuch, bringt das für euch so das Ziel auf den Punkt?
Aufklären heißt selbstständig denken.
Genau.
Ja. Also sich die Kompetenzen, die Informationen, aber auch die emotionalen, den emotionalen Urgrund zu schaffen, damit man eine gute Entscheidung treffen kann. Dazu gehört auch im Freundeskreis sinnvoll zu diskutieren und nicht nur Meinungen auszutauschen. Aufklären heißt das. Und natürlich richtet sich das Buch auch ein wenig Richtung Politik. Da gibt es ja nicht nur aufgeklärte Gesetze und Regelungen.
Nee, leider nicht.
Das Kämpfen um die diplomatische Formulierung.
Das ist der Punkt, an dem ich deutlich weniger diplomatisch immer bin und weniger strategisch, muss ich zugeben.
Dann werden wir uns dafür gleich Zeit nehmen. Ihr beide seid heute Abend zu Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz mit eurem Buch Richtig High, Jörg Böckem und Henrik Jung-Abele. Und manchmal beginnt das Ganze mit einer einfachen Frage, wenn man so zusammensitzt, wie bei Alligator, der einfach fragt, willst du? Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz, die Richtig High heißt, denn erstmal ist gegen gute Erfahrungen nichts einzuwenden, wie vielleicht auch bei Linda.
Wegen der Hitze haben wir tagsüber keine Drogen genommen. Das war immer das Highlight am Abend. Das LSD hatten wir schon zu Hause vorbereitet und dosiert. Und das war auch gut so. Dann ist man vor Ort nicht so abhängig vom Angebot. Man weiß ja auch nie, was da so im Umlauf ist. Dann saßen wir gemütlich in einer großen Runde am Strand und haben viel gequatscht. Ich fühlte mich dann sehr frei und trotzdem irgendwie mit der Natur und den Leuten um mich herum verbunden. Manchmal muss ich mich dann selbst ein bisschen sortieren, weil die Eindrücke natürlich viel intensiver sind. Ich würde mich schon generell als sehr nachdenklich beschreiben. Das merke ich auch, wenn ich Drogen nehme. Und ich kenne meine Grenzen.
Ein Ausschnitt oder ein Beispiel aus dem Buch Richtig High. Geschrieben haben es Jörg Böckem und Henrik Jung-Abele. Beide sind heute Abend zu Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Dieses Beispiel, ist das für euch was, wo ihr sagt, ja, da funktionieren die Rahmenbedingungen, weil sie eben auch sagt, ich kenne da meine Grenzen. Ich habe sofort auch so ein bisschen die Sorge, ja, wer weiß, ob das wirklich stimmt, ob die ihre Grenzen auch kennt.
Funktionierender Drogenkonsum. Erstens.
Ja, genau.
Erstens. Das ist vielleicht mal eine wichtige Voraussetzung für das, was wir jetzt diskutieren, mit Alkohol. Und Zigaretten sind Drogen. Und das, darüber reden wir in diesem Buch auch. Nicht nur über LSD und diese Drogen, die weniger als 1% der Bevölkerung nehmen. Zweitens, es zeigt sich in einem längeren Abschnitt eines Lebens, ob der Konsum funktioniert. Nicht nur an einem Wochenende. Ja? Also ein funktionierender Drogenkonsum, der hat etwas zu tun mit positiven Zielen. Mit Wissen, warum man das eigentlich tut. Also schon etwas mit Selbstwahrnehmung. Wenn jemand überhaupt nicht in der Lage ist, zu spüren, wer er ist und was er ist, dann sollte er die Hände davon lassen.
Jetzt habe ich sofort so ein bisschen die Schere im Kopf, dass ich denke, jetzt habe ich die Zahlen nicht, die wirst du, Henrik, besser kennen, dass so ein erster Drogenkonsum irgendwann im Teenie-Alter kommt. Jetzt sprichst du aber eine Ebene an, die für mich jemand haben muss, der sehr reflektiert ist. Also im Sinne von, ich kann meine Ziele benennen und so weiter. Und da habe ich so die Sorge, das geht nicht zusammen. Ja,
das ist ein totales Paradox und diese Sorge ist berechtigt. Natürlich, diese Sorge ist berechtigt. Wie wir in der ersten Stunde schon gesagt haben, die beste Zeit, um einzusteigen, in das Trinken von Alkohol und das Kiffen oder einen anderen Konsum wäre vielleicht so mit 28, 29.
Richtig.
Ja, ja. Okay. Die Welt ist aber nun mal anders. Ja. Und deshalb kommen wir ja jetzt eigentlich zu dem Punkt, wie schützt man und begleitet man junge Menschen eigentlich dabei, etwas zu tun, wovor wir sie eigentlich gerne bewahren wollen. Es ist nicht unbedingt das beste Alter, um einzusteigen. Trotzdem und trotz dieser Aussage gibt es eine Menge positiver Wirkungen dieser Substanzen, auch in dieser Entwicklungsphase, auf Menschen, die sich kennen, Menschen, die keine schwerwiegende psychische Grunderkrankung mit sich bringen. Auch da ist natürlich durchaus etwas versteckt, wenn jemand, und da ist das Aufwachsen, die Adoleszenz ja eigentlich die Zeit, in der das geschieht, wenn jemand sehr, sehr labil ist, dann tut er das, wozu, glaube ich, auch Jörg zeitweise die Tendenz hatte, das zu tun, nämlich sich zu betäuben und die ganzen Schmerzen, die es bereitet, diese Schale aufzubrechen, die Jugend heißt und Jungsein heißt, zu betäuben mit Substanzen, die dafür geeignet sind. Aber das sind ja gerade die Substanzen, die wir vielleicht nicht empfehlen würden.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Könnt ihr mal, wenn man jetzt ein bisschen gute Welt spielt, wie kann das real funktionieren, dass in so einem Teenie-Alter das irgendwie so geht, dass man sagt, ja, es gibt von mir aus ein Ausprobieren, aber es gibt in der, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, keine Suchtproblematik, keine, weiß nicht, negativen Folgen, sondern ich ziehe das Gute daraus. Wie kann so ein Setting aussehen?
Also gerne. Was wir hier tun, ist ja so ein bisschen ein Tabubruch. Wir haben in der ersten Stunde relativ locker über ein ernstes Thema geredet. Dass zum Beispiel, wenn die Bundesdrogenbeauftragte vielleicht mit jemandem aus dem Bundeskriminalamt in der Pressekonferenz sitzt, dann wird über diese 1000 Drogentote geredet, die es gibt. Mhm. Und auch die Steigerung, ja. Es wird interessanterweise nicht über die mehr als 100.000 Alkohol- und Zigarettentoten bei derselben Konferenz geredet. Das bringen dann oft die Journalisten ein. Okay, das so als...
Relation aufzumachen.
Um die Relation, die wichtige Relation aufzumachen. Es läuft wirklich etwas schief mit der Alkohol- und Drogen, Alkohol- und auch Tabakpolitik in diesem Land. Immer noch, ja. Okay.
Aber was wäre, um da eben noch Platz zu haben, was wäre ein Setting, das funktionieren könnte?
Jüngere Jugendliche lernen von älteren jungen Menschen, die dann nicht mehr Jugendliche sind, aber jungen Menschen, die es eigentlich gepackt haben. Und da wäre durchaus jemand dabei, der auch eine Suchterfahrung hat. Und da wären da Menschen dabei, in diesem gegenseitigen Lernen, in diesem Austausch von kulturellen und persönlichen Erfahrungen, Menschen, die reden können über Rausch. Das ist ja gerade das, was die Prohibition so schwer macht, dass im Grunde wir es nicht lernen und auch die Elterngeneration sehr schwer mit den Jungen reden kann.
Das ist ja auch einer der Gründe dafür, dass wir in dem Buch diese positiven Beispiele halt haben. Also auch ein paar Auszüge habt ihr eben schon vorgelesen von jungen Menschen, die es hingekriegt haben. Und dass der Leser auch die Möglichkeit hat zu sehen, okay, wir haben welche, die haben es nicht geschafft, die sind in der Therapie oder im Knast gelandet. Was haben die anders gemacht? Die halt keine negativen Konsequenzen erleben.
Und dann braucht es sicherlich positive Beispiele.
Also Role Models.
Zum Beispiel. Ding. Rollenmodelle, genau. Aber auch positive Beispiele davon, wie denn der heilsame, manchmal sogar therapeutische Konsum aussehen kann. Also es ist ja verteufelt fast. Es wird nicht darüber geredet, dass die Halluzinogene und auch Cannabis durchaus heilsame und gesundheitsfördernde und psychotherapeutische Wirkungen haben können. Aber übrigens nicht, weil es so tolle Drogen sind, sondern weil sie im richtigen Umfeld mit der richtigen Intention angewandt werden, oft ja auch von Ärzten.
Jetzt gibt es ja zwei Argumentationslinien, weil ich auch so in mir merke, ich habe so ein dünnes Eisgefühl gerade. Wisst ihr, was ich meine? So auf der einen Seite, wo ich so denke, die Welt sieht so nicht aus, sondern dann hat man Jugendliche, die es einfach ausprobieren. Dann sagt man, ja gut, man muss die Rahmen, das sagt er ja gerade so ein bisschen, man müsste die Rahmenbedingungen so schaffen. Ich könnte jetzt auch einfach sagen, warum müssen wir es überhaupt nehmen? Lasst es doch.
Ja, das ist richtig.
Das ist auch eine Möglichkeit.
Ich bin überhaupt kein Vertreter von Laissez-faire. Ich bin überhaupt nicht dafür zu sagen, probiert doch aus und dann kehren wir die Scherbenhaufen nachher in der Suchtpolitik zusammen. Nein, sondern Menschen müssen begleitet, informiert und aufgeklärt werden. Und es müssen Umfelder in der Schule, in der Jugendarbeit geschaffen werden, in der ernsthaft über die Schatten- und Lichtseiten dieser Substanzen gesprochen werden. Und eine Substanz wie LSD, die gehört ganz sicher nicht in ein Jugendzimmer, ganz sicher nicht in ein Zimmer von einem 14-Jährigen. Ich kann mir nicht vorstellen, es gibt Beispiele, wo das gut ausgegangen ist, aber es sind nicht die besten Bedingungen. Ja?
Aber heißt das A, später, B, ja, unter Anleitung oder Role Model oder so. Das heißt im Klartext, der Jörg mit seiner Erfahrung könnte jetzt hergehen und sagen, so, ich suche mir eine Gruppe. Eure Beispiele sind ja tatsächlich auch eher junge Erwachsene. Genau. 19, 20, 21. Das sind so die. Ja. Das heißt, auch da höre ich so ein Statement raus, da ist das Alter, wo das hingehört. Das heißt für euch aber auch im Umkehrschluss, vorher gehört das da nicht hin?
Naja, also sagen wir mal so, das Alter ist natürlich nur eine Größe, ist natürlich auch immer abhängig von der Entwicklung der Person, über die wir reden. Und natürlich, je jünger, je schwieriger, je größer die Risiken. Und das ist ja auch so eine Dimension, die für uns ganz wichtig ist, dass wir die Risiken immer benennen. Und das ist natürlich alles sehr komplex, was Henrik auch gerade gesagt hat mit dem Umfeld und dem Setting, ist Wir sind aber auch viel konkreter. Also wir
haben genau, das wollte ich sagen. Dann mach mal ein Beispiel,
an dem man es veranschaulichen. Wir haben natürlich auch ganz, ganz einfache Tipps zu Safer Use und Harm Reduction, wo dann halt drin steht, vorher informieren, mit kleinen Dosierungen anfangen und erstmal gucken, wie wirkt das auf mich, Konsumpausen einlegen und sich die Situation aussuchen. Nicht, wenn man an dem Tag oder am nächsten Tag irgendwas Wichtiges tun muss, sondern wirklich den Konsum vorbereiten und mit offenen Augen da reingehen. Wir haben ja ganz viele ganz konkrete Hinweise, auch die über das Komplexe so ein bisschen hinaus oder das Komplexe so ein bisschen auch runterbrechen auf den Einzelnen.
Jetzt habe ich sofort die Sorge im Kopf, dass ich so denke, das sind Tipps, die ich nachvollziehen kann, aber das ist doch total unrealistisch.
Das wichtigste Argument, das es für diese Diskussion gibt, ist, wir versuchen, diese Erfahrungen zu verbieten, aber sie werden ja gemacht. Mhm. Also die Prohibitionspolitik schafft das nicht, bei einem großen Teil der Bevölkerung diese Erfahrungen durch Verbote wegzuschließen. Und es gibt sogar Nebenwirkungen der Prohibitionspolitik, die moralisch hochbedenklich sind.
Da muss ein Beispiel für nennen kurz.
1.000 Tote etwa von illegalen Substanzen, 100.000 von legalen, 256 in Bayern. Davon, da müssen wir noch sagen, dass von den 1.000 Toten die allermeisten Opiat-Überdosen sind. Mhm. Warum so viele also in Heroin? Bayern? Ja, Heroin, ja. Nicht nur, aber hauptsächlich Heroin. Warum in Bayern so viele? Einige Kollegen sagen, zum Beispiel im alternativen Drogen- und Suchtbericht, dass das auch daran liegt, dass der Freistaat keine Konsumräume erlaubt. Und dann kommt noch etwas dazu. Es gibt so im europäischen Umfeld inzwischen tolle Beispiele, wo ein Medikament namens Naxolon in Laienhände, nämlich in die Hände von Usern gegeben wurde. Das könnte Hunderte von Todesfällen in der BRD verhindern, wenn das hier geschehen würde. Aber das geschieht nicht, weil aus traditionellen Gründen, aus Anpassung an Wählergruppen, die es nicht so richtig durchdacht haben, zwei, drei Parteien, die wir im Bundestag haben, hier sich nicht bewegen wollen.
Also das heißt, ihr sagt eigentlich, ein Argument ist, verbieten ist total nachvollziehbar, der Anspruch ist aber an der Realität vorbei. Im Gegenteil.
Ja, Jugendschutz muss immer gewahrt werden.
Genau. Also ja, ich bin das beste Beispiel dafür, dass die Prohibition versagt hat. Also ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo Drogenaufklärung in Abschreckung bestand. Es gab nichts anderes. Also es wurde immer nur gesagt, okay, alle Drogen sind schlecht, alle machen sich süchtig, alle bringen dich um. So. Und das Problem ist natürlich, wenn du, weiß ich nicht, ich habe mit 14 das erste Mal gekifft und dann mit 18 meine ersten LSD und Heroin-Kokain-Erfahrung machst, wenn du deine ersten Erfahrungen machst und das ist einfach was ganz, ganz anderes. Du denkst, wow, das ist großartig, das macht Spaß. Du hörst doch gar nicht zu. Dann hörst du doch nicht mehr zu, wenn irgendwer kommt und dir sagt, nee, das ist alles nicht gut, das ist alles schlecht.
Im Gegenteil, du bist jetzt sogar noch reizvoller
wahrscheinlich. Genau, genau. Ne? Und ich habe ja immer schon mal gesagt, ich glaube, ganz viele Leute aus meinem Umfeld hätten aus so einer Art Aufklärung, wie wir sie versuchen, durchaus auch, hätten davon durchaus auch profitiert. Weil wenn du dich ernst genommen fühlst in deiner Erfahrung, die du mit den Substanzen machst, bist du auch eher bereit, dir irgendwelche Tipps anzuhören. Natürlich ist das, was wir da auch an Tipps und Regeln aufstellen und an Hinweisen geben. Natürlich beachtet das nicht jeder, ganz klar. Und trotzdem glaube ich, dass schon viel gewonnen ist, wenn dafür ein anderes Bewusstsein geschaffen wird.
Unsere Devise ist ja lernen statt kontrollieren. Mhm. Also es muss Grenzen geben. Also die 18 Jahre und der Jugendschutz, die werden auch in einer nicht-prohibitionistischen Drogenpolitik stehen. Manchmal ist es ja auch wichtig, eine Grenze zu haben, vielleicht um sie überschreiten zu können, und dann braucht es auch eine Reaktion von den Älteren.
Ja? Sprich, da muss auch eine Sanktion irgendwo da sein.
Ja, aber die muss nicht Gefängnis sein. Da können wir uns weitgehend mit Ordnungsstrafen rüber retten. Also das, was gerade passiert in den USA, ja viel dramatischer noch als bei uns. In den USA sind fast 3/4 der Gefängnisinsassen aufgrund von Verstößen gegen Betäubungsmittelrecht sitzen dort ein. Bei uns sind es 9.000 Personen, ca. 15%, nicht ganz so dramatisch, aber solche Verstöße und die Bestrafung sind ja keine Therapie. Die führen ja sehr oft nicht dazu, dass die Leute aussteigen. Sondern erstens wird im Gefängnis weiter konsumiert und zweitens
steigt auch der Widerstand.
Eigentlich ist ein Gefängnisaufenthalt eher noch verstärkend. Also ich kenne auch viele Leute, die im Gefängnis erst dann irgendwie die gesamte Bandbreite der Drogenpalette kennengelernt haben. Ja. Also das. Ja.
Auch Gegenbeispiele, Jörg, es gibt auch Leute, die einen Schuss vor den Bug gekriegt haben und gesagt haben, okay, jetzt schaffe ich eine Wende. Gibt beides, muss man fairerweise sagen.
Ja.
Aber deswegen steht bei euch auch oben drauf High sein und unten drunter steht ein Aufklärungsbuch und die beiden Autoren sind heute Abend zu Gast. Jörg, wir haben vorhin schon so ein bisschen mit dir und deiner Drogenkarriere angefangen. Du hast gesagt, du hast als Teenie angefangen. Mit was nochmal? Was war das allererste?
Genau, also ich habe angefangen zu kiffen, als ich 14 war. Das habe ich irgendwie 2 Jahre gemacht und gegen Ende dann auch intensiver, als mir gut tat. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, so, es tut mir gar nicht mehr gut.
Also, was heißt intensiver als der über was?
Es war tatsächlich so, dass ich irgendwann tatsächlich auch so Paranoia kriegte. Also wenn ich dann bekifft war, habe ich irgendwie Stimmen gehört und war kein Spaß mehr. So. Und wahrscheinlich zu viel, zu heftig, zu dauerhaft. Und,
hast du täglich gekifft, ja?
Zum Teil ja, zum Teil morgens vor der Schule schon und zum Teil auch, gut, ich habe an der holländischen Grenze gewohnt, da gab es dann auch meistens recht gute Qualität, damals schon.
Also damals schon heißt bei dir Anfang der 80er?
Lass mich mal überlegen, genau, Anfang der 80er, 66 geboren, mit 14, 80 war ich 14, genau. Mhm. Ja. Genau. Gut, und dann, wie gesagt, habe ich 2 Jahre gemacht und dann hatte ich interessanterweise eine 2-jährige Totalabstinenzphase. Und dann irgendwas hat sich dann so, okay, jetzt mal so ganz anders, so ganz gesund. Ich habe keinen Kaffee getrunken, ich habe nicht geraucht, ich habe keinen Alkohol getrunken.
Und du konntest auch so aufhören und sagen, ich lasse das jetzt.
Ja. Das war, also wie gesagt, ich war jetzt auch, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich vom Cannabis abhängig war. Also es war wirklich so ein Punkt, wo ich irgendwann gemerkt habe, nee, es macht keinen Spaß mehr, es tut mir nicht mehr gut. Und sind auch einige Sachen passiert, die einfach unschön waren und habe auch reichlich Ärger von allen Seiten dann irgendwann bekommen. Und es war es einfach nicht mehr wert. Es war einfach nicht mehr, den Aufwand nicht mehr wert, es war die Kosten nicht mehr wert. Und dann gedacht, okay, ist dann vielleicht doch nicht meins und das lassen wir mal. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe in meinem Leben immer schon einen ziemlichen Hang zum Extrem gehabt. Und dann habe ich wirklich das extreme Gegenteil gemacht. Also ich habe überhaupt gar nichts mehr zu mir genommen. Wie gesagt, weder Kaffee noch Zigaretten noch irgendwas und mich gesund ernährt. Und
aber wie, so. warum dann irgendwann in die ganz harten Sachen?
Ja, das ist jetzt eine ziemlich lange Geschichte bei mir. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Also ich glaube, bei mir hat sich mein Substanzkonsum war immer sehr eng verbunden mit meinen Beziehungen. Und das war immer sehr eng miteinander verwoben. Und diese 2 Jahre, in denen ich gar nichts genommen habe, war erste große Liebe so und erster Sex. Und da hatte ich Rausch genug. Das war toll. So, das brauchte ich nichts mehr. Als diese Beziehung zu Ende ging, ging dann die wirklich harte Drogenphase bei mir los. Also kurz nach der Trennung habe ich dann tatsächlich innerhalb von 2 Wochen alles genommen, was der Markt bei uns in der Grenzregion hergab. Und das war ziemlich viel. Also das fing an mit Amphetamin, Kokain, LSD, Heroin, Psilocybin-Pilze, Opium war mal dabei. Also wirklich so die totale Palette. Und dazu kam dann Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, gemischt mit Alkohol, also wirklich you name it. So, also schneller, härter, lauter, also immer rein.
Aus
so.
Dem Trennungsschmerz heraus, war das der Anlass?
Das war nicht bewusst der Anlass. Ich glaube, es war einfach, da war so eine Leere, da war so ein Loch, das ich dann gefüllt habe mit anderen intensiven Erfahrungen. Also ja, diese eine Intensität war weg.
Ha? Was mich interessiert, was wäre denn passiert, wenn es diese ganzen Mittelchen nicht gegeben hätte?
Gute Frage.
Was ist deine Fantasie?
Ich tue mich mit Spekulationen immer wahnsinnig schwer. Also vielleicht hätte ich mir, also natürlich, wie wir eben auch schon gesagt haben, das Setting spielt eine große Rolle. Ich bin nun mal an der holländischen Grenze aufgewachsen und in dem Dorf, in dem ich gelebt habe, hat jeder entweder gesoffen oder gekifft, so mehr oder weniger, zumindest die Leute, die ich kannte. Und Alkohol kam für mich nicht in Frage, das war die Spießerdroge meiner Eltern. Und so in meinem Umfeld war da, also es war auch so eine Phase, wo ich dann auch angefangen habe, meine Punkzeit ging los und ich war auch eine sehr...
Hast du sowas wie Schule und so zu Ende machen können oder ging das dann über die Wupper?
Interessanterweise hat das alles irgendwie funktioniert, obwohl ich manchmal selber nicht weiß, wie. Und dazu muss ich auch sagen, so bevor diese ganzen Suchtgeschichten losgingen, die ersten Jahre waren für mich wirklich rauschhaft. Also ich habe also wirklich unglaublich gute Erfahrungen mit LSD und Kokain und Heroin gemacht. Auch so meine ersten Motive waren eigentlich Erfahrungshunger und Grenzen austesten und über meine eigenen Grenzen gehen. Und dieser Betäubungseffekt und dieses Wegmachen hat sich dann immer weiter eingeschlichen.
Weil? Also wann ist das dazu gekommen?
Nee, das ist dann dazu gekommen, also dadurch, ich habe letzten Endes sämtliche Tipps, die in unserem Buch stehen, missachtet. So. Und mein Drogenkonsum.
Toll,
hat,
Jörg.
Das war super, ja, ich sag ja. Und mein Drogenkonsum hat so eine Eigendynamik entwickelt, dass es irgendwie ganz, ganz viel auf der Strecke blieb irgendwann. Und irgendwann wurden die Belastungen und der Druck, der dadurch entstanden ist, dass ich mein Leben so gelebt habe, wie ich es gelebt habe, immer größer. Also ich habe dann irgendwann meine Wohnung verloren, ich hatte keine Beziehung mehr und wusste auch nicht mehr wohin. Also mir ging es zunehmend schlechter. Ich habe aber nicht, wie damals mit dem Haschisch, darauf reagiert, ich gesagt, okay, ich muss mein Leben ändern, sondern ich habe irgendwie mehr vom Gleichen, was das Beste ist, irgendwie um krank zu werden. So. Zu hoffen, dass man, wenn man das Gleiche immer mehr macht, man ein anderes Ergebnis erzielt. Das ist in der Regel immer eine dumme Idee. Das ist
die Definition von Verrücktheit.
Ne? Ja, ich weiß. Ja, genau.
Welche Rolle hat denn Trotz und Widerstand bei dir gespielt?
Ganz große natürlich, aber vor allem in der Anfangsphase. Ne? Also habe ich eben schon gesagt, dass ich war halt in einer extremen Rebellionsphase und Drogen, intravenös Drogen konsumieren war das Radikalste, was man machen konnte in der Welt meiner Eltern. Also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, so rein, also nicht rein noch, sondern so Vorstadt, ordentlicher Garten und Bungalow und
Picket Fences.
Picket Fences, richtig, so ungefähr, ja. Und meine Eltern, mein Vater, ganz einfach Handwerker, hat sich hochgearbeitet, so wie so der kleine Mittelstandstraum, meine Kinder sollen es besser haben, aber ich wollte dieses Besser nicht, was die für mich wollten. Und mein Besser war.
Bist du dann irgendwann gecrashed? Also ne, der Klassiker wäre jetzt, irgendwann geht's nicht mehr und dann liest man dich irgendwo auf. Und
oder naja, ich bin mehrere Male gecrashed. Also das erste Mal bin ich, oder eben nach meiner Schulkarriere gefragt hast, bin ich mit 19 mit 300 LSD-Trips, 10 Gramm Heroin und Kokain in der Tasche an der holländischen Grenze oder kurz vor der holländischen Grenze verhaftet worden.
Damals gab es auch noch keine Regeln zum Eigenkonsum, glaube ich. Und ich glaube, das hätte dann auch nicht gegriffen.
Das war mein großes Glück, ehrlich gesagt. Das war wirklich mein großes Glück. Also wir waren zu dritt, wir hatten einige Gramm Heroin, Kokain und Amphetamine dabei und diese 300 LSD-Trips. Bei LSD gab es damals keine klare Einordnung der nicht geringen Menge. Von daher bin ich...
Gut, 300.
Ich habe mir wirklich gesagt, ich mache jetzt mein Abitur und danach mache ich irgendwie einen Monat Urlaub und wollte die alle selber fressen. So, kommt mir keiner gegen. Aber egal. Gut, ich habe dann also im Knast gesessen, während ich eigentlich meine mündliche Abiturprüfung hätte machen sollen. So. Und da stand, das war schon mal so ein erster Moment, wo alles sehr auf der Kippe stand. Und ich habe in meinem Leben sehr viel Glück gehabt und sehr viel Unterstützung gehabt. Und da hatte ich das Glück, dass die Hausärztin meiner Familie mir einen Attest ausgestellt hat, dass ich im Urlaub krank geworden bin. Deshalb durfte ich die Abiturprüfung nachmachen. So, das war das eine Mal. So. Und irgendwann ging es danach immer weiter. Und ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich wirklich nicht mehr weiter wusste. Ich hatte keine Wohnung mehr, ich hatte keine Beziehung mehr.
Wie alt?
Da war ich Anfang 20. Und keine Perspektive, wusste nicht, wo es hinging. Ich war völlig mit meinem Teil am Ende. Ich habe wirklich, ich wusste nichts mehr. Und in dem Zustand bin ich meine erste Therapie gegangen. Und das war im Nachhinein genau die richtige Voraussetzung für meine erste Therapie. Ich bin wirklich hingegangen, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe alles versucht, mir fällt nichts mehr ein. Und ich wusste wirklich, in dem Moment, in dem ich mich für Therapie entschieden habe, wusste ich, ich bin in einem Jahr tot. Das wusste ich. Wenn ich so weitermache, überlebe ich das nächste Jahr nicht. Ich hatte so oft Glück, dass es irgendwie noch halbwegs glatt gegangen ist. Und Freunde von mir waren tot und unter Drogen. Also ein Freund ist ganz früh in meinem Autounfall gestorben unter Drogeneinfluss. Ein anderer ist dann halb verwest im Wald gefunden worden, wo keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Also mir war klar, so okay.
Das könnte die Straße sein.
Es wird eng. So.
Ja, jetzt würden ja wahrscheinlich viele, die jetzt zuhören oder vielleicht sogar Eltern sind oder das planen, sagen, hey, das wünsche ich für mein Kind nicht. Also ich bin Vater, du weißt, ich bin Vater von vier Kindern.
Vielleicht auch.
Und ich bin Vater von vier Kindern.
Nicht für seine
und
Kinder.
Ich bin Vater von vier Kindern, würde mir das nicht wünschen, begleiten zu müssen. Ich würde es wahrscheinlich begleiten, wenn es aus irgendwelchen Gründen geschehe. Die sind jetzt so alt, es wird vermutlich nicht geschehen, aber die Kunst besteht ja, also Gelegenheit macht Rausch. Das gilt ja durchaus. Wenn alles verfügbar ist, dann gibt es einen Teil von Menschen, die dann auch alles dann ausprobieren.
Richtig.
Ausprobieren werden. Hätte es denn, kannst du dir ein System ausdenken, wo du davor geschützt hättest werden können, wo du die Drogen nicht kriegen, kaufen hättest können?
Das ist jetzt ein bisschen eine Suggestivfrage.
Ist ja eine Frage, die ich wirklich eigentlich bei jeder Lesung gestellt bekomme. Und ich kann immer nur sagen, was ich eben schon gesagt habe, ich finde Spekulation wahnsinnig schwierig. Also es ist ja wirklich eine Lebensgeschichte so, du triffst eine Entscheidung und gehst auf einen anderen Weg. Was ich allerdings glaube, so wie ich damals funktioniert habe, ich hätte extreme Lösungen gesucht. Die hätten vielleicht auch in Richtung Selbstverletzung gehen können. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oder Extremsport, der manchmal auch an Selbstverletzung grenzt, wenn man sich das anschaut. Ich weiß nicht. Also es hätte bestimmt Dinge gegeben, die, wenn sie anders gewesen wären, auch mich dazu gebracht hätten, andere Entscheidungen zu treffen. Aber
jetzt hast du gerade gesagt, erste Therapie. Das heißt, bist du dann raus aus den Drogen und es gab einen Rückfall? Oder wie ging es weiter?
Richtig, das ist aber eigentlich der ganz klassische Weg in der Sucht, ist, dass es immer, dass Rückfälle gehören eigentlich zum auch zum Genesungsprozess dazu. Also es ist ganz selten, dass jemand sich einmal entscheidet, so ich mache jetzt eine Entgiftung oder eine Therapie oder beides im Idealfall und danach ist alles vorbei. Das gibt es, aber
Es ist eher ein
ganz Pimp. Häufig ist es, dass es diese Schritte zurückgibt. Und das war bei mir auch so. Es gab immer wieder Lebensphasen, an denen ich an bestimmten Punkten ziemlich dämliche Entscheidungen getroffen habe. Wie ich eben schon gesagt habe, häufig waren diese Lebensphasen auch eng verbunden mit Trennungen, mit Beziehungsproblemen. Also ich habe ganz oft die Substanzen als Fill-in für die Beziehung benutzt, so um diesen Trennungsschmerz und diese Leere nicht aushalten zu müssen.
Jetzt bist du heute, hast du vorhin erzählt, Papa geworden, du bist in einer Beziehung.
Also bin ich heute Papa geworden?
Nein, aber also im Sinne von im Jahr 2015 oder vielleicht auch Ende 14. Ja. Was ist, also hättest du ein Handlungsmuster, wenn so eine Beziehung jetzt in die Brüche geht, heißt das, du landest dann wieder in so einer Phase?
Das ist ja das Schöne am Älterwerden, man macht Erfahrungen, man lernt dazu und das ist auch der Grund dafür, dass ich, wurde in einem Einspiel eben gesagt, so das Gefühl habe, dass ich mich heute ziemlich gesund fühle. Also ich habe natürlich in diesen letzten 15 Jahren, in denen ich ohne Sucht und ohne Suchtmittel lebe und clean bin, wie man das so nennt, immer wieder auch Situationen gehabt, in denen ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe, auf die ich aber anders reagiert habe. Also, und das ist ja auch eine der Dinge, die in der Therapie eigentlich vermittelt werden sollen, neue Handlungsstrategien zu finden in den Punkten, in denen man früher die Droge brauchte. Ich bin fest überzeugt davon, dass die meisten Süchtige Selbstbehandler sind, dass die halt ihr Suchtmittel als Medikament benutzen, um irgendwas auszuhalten, was sie ohne nicht hinkriegen. Und das ist eine der Dinge, die man in Therapien lernt, halt andere Strategien zu finden. Und das ist ist mir in den letzten Jahren ganz gut gelungen. Von daher glaube ich nicht, dass ich in so einem Punkt nochmal rückfällig werden würde.
Fühlst du dich safe insgesamt oder hast du das Gefühl, ja, an dem Punkt würde ich nicht rückfällig werden, aber vielleicht gäbe es was anderes?
Da sind wir wieder bei Spekulationen.
Richtig,
das stimmt. Sagen wir mal so, also ich habe, da ich die Erfahrung gemacht habe, nach 5 Jahren clean, so nach meiner ersten Therapie, wo alles super lief und alles gut und ich gedacht habe, und da war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, mir kann das nicht mehr passieren. Und da habe ich dann gedacht, okay, mir kann das nicht mehr passieren, also kann ich nochmal wieder so ein bisschen Spaß haben mit der Droge. Habe dann gemerkt, dass das eben nicht ging und dass ich nach 5 Jahren clean sein und neuem Leben aufbau, dann doch wieder innerhalb von wenigen Monaten da hing, wo ich irgendwie 6 Jahre zuvor war. So von daher bin ich ein bisschen gewarnt und fühle mich nicht zu sicher. Also ich weiß nicht, was in meinem Leben noch passiert, aber im Moment kurz- und mittelfristig, ich sehe das nicht. Also ich sehe die Gefahr nicht. Ich glaube, es ist wichtig, so wachsam zu sein, so seine Wahrnehmung auch wach zu halten und zu gucken, okay, wann schleichen sich wieder ungesunde Muster ein? Weil Sucht fängt ja schon viel früher an, nicht nur beim Substanzkonsum. Das sind ja so ganz ungesunde Handlungsmuster, Denkmuster und wie ich mit mir selber umgehe, wie ich in meinem Leben umgehe. So, und dafür muss ich wachsam sein. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich nochmal von der Substanz abhängig werde, aber ich bin nicht Nostradamus. Ich weiß nicht, was in dieser Welt noch passiert.
Nimmst du denn noch irgendwas oder sagst du?
Ich bin nicht abstinent. Das ist ja, also ich habe für mich dann irgendwann, also wie gesagt, ich trinke ab und zu mal ein Bier. Manchmal auch, ich trinke auch gerne mal ein Bier zu viel, wenn ich irgendwie mit Freunden unterwegs bin oder auf einem Konzert. Wenn ich irgendwo auf einem Konzert stehe, auf einem Festival, es geht ein Joint rum, dann ziehe ich da auch mal dran. Das kommt vielleicht einmal im Jahr vor oder so. Aber ich trinke Kaffee, hatten wir eben schon.
Stimmt, ja.
Also ich bin nicht abstinent und ich würde auch nicht sagen, ich habe diesen Anspruch. Ich weiß ganz genau, es gibt bestimmte Substanzen, da muss ich die Finger von lassen, weil das ist schon mal schief gegangen und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es nochmal schief geht. Ich weiß auch, dass viele Menschen, das hat Henrik eben auch schon gesagt, dass viele Menschen, die eine eigene Suchtgeschichte haben, dann auch die Entscheidung treffen, alle Substanzen wegzulassen, weil die Gefahr natürlich größer ist für jemanden, der schon mal so eine Erfahrung gemacht hat wie ich, dass sich dann nochmal diese Muster wieder neu einschleichen, vielleicht mit anderen Substanzen. Ich habe aber in den letzten 15 Jahren die Erfahrung gemacht, dass das weder beim Alkohol bei mir so ist, beim Haschisch sowieso nicht. Dafür macht mir das gar nicht genug Spaß. Und die Art und Weise, wie ich Bier trinke, unterscheidet sich komplett von der Art und Weise, wie ich früher Heroin konsumiert habe. Und von daher mache ich mir da wenig Sorgen.
Ja, jetzt würden ja viele Leute sagen, Drogen haben dein Leben ruiniert. Ist das so?
Das ist eine interessante Frage.
Den Eindruck machst du zumindest nicht.
Den Eindruck habe ich selber auch nicht, ehrlich gesagt. Also im
Gegenteil.
Überleg
mal, wie geil ist das, wie glaubwürdig du Bücher schreiben kannst.
Naja, aber mal davon ganz abgesehen. Wirklich, ist ohne Scheiß. Es gab tatsächlich Situationen, in denen ich das Gefühl selber hatte, wo ich gedacht habe, es kann nicht sein, dass ich jetzt irgendwie in das gleiche Messer wiedergelaufen bin. Und es gab wirklich Tage in meinem Leben, da bin ich morgens wach geworden, habe meinen Kopf gegen die Wand geschlagen und gedacht, ich will nicht noch so einen Tag erleben wie den vorherigen. Wie kann man so blöd sein? Was mache ich mit meinem Leben? Es gab wirklich Momente, in denen ich das Gefühl habe, ich habe mein Leben wirklich ruiniert. Ich habe es überlebt, ich habe die Kurve gekriegt und für mich ist das jetzt ein Teil meiner Biografie, die ich wirklich annehmen kann und die ihr auch Positives bringt. Also ich hätte solche Bücher nicht schreiben können ohne die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich glaube, darum geht es. Also ich hasse Reue. Ich finde, Reue ist so was unglaublich ungesund Katholisches. Ich habe nichts davon, wenn ich was bereue. Wo es mir darum geht, ist, die Erfahrung, die ich gemacht habe, so zu nutzen, dass sie mich weiterbringen, dass ich daraus profitiere, dass ich beim nächsten Mal irgendwie vielleicht mal ein bisschen schlauere Dinge tue.
Ein Stück Integration und Akzeptanz auch in dem Zusammenhang. Ja. Jörg Bürkem hat das Buch geschrieben, zusammen mit Henrik Jung-Abele. Das heißt High Sein, ein Aufklärungsversuch. Das ist ich habe es vorhin schon mal nachgeguckt, März, glaube ich, jetzt erschienen. Ne?
Genau, Ende März ist es erschienen.
Ja. Wie waren denn so bislang die Reaktionen? Also ich habe gerade bei Facebook bei uns auch geschaut, da schreibt jemand nämlich auch, Matthias aus Frankfurt schreibt, ist das euer Ernst? Ihr macht mit Rundfunkgebühren Werbung für Drogen, geht's noch? Ne? Eine Sache für den Rundfunkrat. Also das, ich kann mir vorstellen, dass das eine Reaktion ist, die ihr auch bekommt, im Sinne von, wie könnt ihr nur?
Ja, solche Reaktionen gab es natürlich auch. Man kann, wie gesagt, man kann niemanden dazu zwingen, seine Scheuklappen abzunehmen. Und es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die glauben, dass Aufklärung nur Abschreckung sein kann. Und so einen vorurteilsfreien Blick auf das Thema fällt vielen noch schwer. Aber im Großen und Ganzen habe ich so das Gefühl, dass die Reaktionen eher sehr positiv waren. Henrik, was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Also die Politik oder die Drogenpolitik oder so eine Haltung basiert ja oft auf der Annahme, dass auf einem Wunsch, dass es bestimmte Drogen und bestimmte Menschen, die bestimmte Rauscherfahrung suchen, einfach nicht gäbe.
Stimmt.
Also so eine, gäbe es die bloß nicht.
Die Augen zu, genau. Und also gibt's das
sperren
nicht.
Wir sie ein. Ja. Oder machen wir sie sekundär zu
ausgrenzen,
Kranken, ja, auch genau. wenn sie gar nicht in diesem Stadium sind. Und ich kann das nicht. Ich bin ein Mensch, wie viele Kollegen auch, das ganze Spektrum der Realität einfach sehen wollen und anerkennen wollen. Es gab ja mal eine Zeit, in der wir sexuelle Erfahrungen genauso behandelt haben wie Drogenerfahrungen. Und in der
was ja manchmal auch zusammengeht.
Was manchmal zusammengeht. Und in der Homosexuelle ausgegrenzt und umgebracht wurden, weil sie nicht einer bestimmten Norm entsprochen haben. Oft ist es ja auch, dass Menschen seltsame Vorstellungen, Imaginationen davon haben, wie unmoralisch und wie eigenartig das ist, so eine Droge zu nehmen.
Henrik, jetzt bist du viel auch im Wissenschaftsalltag unterwegs und hast da auch, glaube ich, in der Community bist da gut verankert. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn der Jörg so ein Buch schreibt, so ein bisschen aus der Praxisperspektive als Journalist, das ist die eine Wahrnehmung. Wie ist das in der Wissenschaftswelt? Kommen da Kollegen auf dich zu und sagen, mein Gott, wie kannst du dich für sowas hergeben? Das ist doch keine seriöse Wissenschaft. Ist eine Reaktion, die ich mir vorstellen könnte.
Das nicht, aber natürlich gibt es kritische Stimmen. Es gibt viele Kollegen, die anderer Meinung sind. Toll ist, dass in den letzten Jahren sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik ganz viel Offenheit für alternative Drogen Politikansätze entstanden ist, weil man einfach sieht, dass vieles nicht funktioniert. Und übrigens, dass unsere Drogenpolitik in Europa und in den USA ja schreckliche Nebenwirkungen in Südamerika und in Asien hat. Das ist ja nochmal eine Dimension, über die wir heute gar nicht reden.
Im Sinne von, wo kriegen wir das Zeug eigentlich her?
Globale,
was macht das mit den Menschen da?
Globale Gerechtigkeit, ja.
Ja, auch das, ja. Henrik, wenn du so zum Abschluss in die Zukunft schauen könntest, jetzt habt ihr ein Aufklärungsbuch auf den Markt gebracht. Wenn du dir was wünschen könntest in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, was sind die Konsequenzen aus dem Buch? Was passiert damit? Vielleicht nicht mit dem Buch, sondern auch in der Gesellschaft.
Das Buch ist ja nicht vor allem ein politisches Buch. Das Politische wird am Rand behandelt, weil es so eine wichtige Auswirkung auf die Einzelschicksale hat. Ich wünsche mir, dass es möglichst viele Menschen gibt, die bedachter, achtsamer, informierter mit sich und anderen umgehen.
Jörg, wie ist es bei dir? Was wünschst du dir?
Ich würde mir auch sehr wünschen, dass so die Inhalte unseres Buches auch tatsächlich die Leute erreichen, die selbst erziehen, also Eltern, Lehrer. Und ich glaube, dass junge Menschen, die eine Affinität zum Thema Substanzen haben oder die sich für das Thema interessieren, dass die schon eher bereit sind, sich mit unseren Ideen und Konzepten zu beschäftigen. Und ich wünsche mir das eigentlich auch so von
die der anderen Seite. Die ja nicht nur unsere Konzepte sind, sondern wir haben ganz viel Wissenschaft in diesem Buch drin.
Klar.
Ganz viele Argumente, die auf Untersuchungen basieren. Also eigentlich ist ja ein Teil des Skandals, der Diskussion über Drogenpolitik, dass manche Dinge, die gut belegt sind, nicht ausgesprochen werden können, weil sofort die Moral
kommt, weil es gesellschaftlich nicht erwünscht ist.
Ja.
Was mich auch wirklich sehr gefreut hat an Reaktionen, ich kenne einige Leute, die in der Suchtprävention arbeiten und die sagen, wirklich, ja genau sowas brauchen wir. So, das ist genau so die Idee, mit der wir arbeiten können und mit denen wir auch die Leute auch erreichen, die wir erreichen wollen. Und das hat mich sehr gefreut.
Und es gibt ja so einen Appell im Buchtitel und der ist nicht, wie manche meinen, High sein. Pfeift dir gleich nach der zweiten Seite was rein, vielleicht auch nach der zweiten Zeile. Sondern der Appell ist ja eher der zweite Teil, der Untertitel, ein Aufklärungsbuch.
Ja, das heißt, für euch steht die Debatte, die Bildung, das miteinander auseinandersetzen, vielleicht auch ein Stück enttabuisieren, einfach drüber reden, starke Mittelpunkt.
Ja, klar.
Ja. Henrik Jung-Aberle, Drogenforscher, Subventionsforscher und Jörg Böckem, Buchautor und Journalist, haben das Buch geschrieben, High Sein. Ein Aufklärungsbuch, das ist euch besonders wichtig. Und ihr wart heute Abend zu Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ich bin Sven Preger. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Redaktionskonferenz.